Dr. Mridul Agrawal ist Arzt, Wissenschaftler, Managing Director und Mitgründer von Juvando Health, einem Unternehmen, das den Zugang zu klinischen Studien für Krebspatienten verbessern will. Im Podcast teilt Dr. Agrawal seine faszinierende Reise von der Harvard Medical School bis zur Gründung seines Startups, das onkologischen Patienten hilft, Zugang zur neuesten medizinischen Entwicklungen zu bekommen. Er erläutert, wie er Technologie und Empathie kombiniert, um personalisierte medizinische Unterstützung zu bieten, und zeigt, wie Konsolidierung von Wissen kombiniert mit Digitalisierung Leben retten kann.
Ja, herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, ein vielbeschäftigter Mann, gerade zum Unternehmer des Jahres gekürt vom Deutschen Startup-Verband, Dr. Mridul Agrawal. Ich freue mich total, dass du mein Gast bist heute und wir über dich und über Juvando sprechen können.
Ja, vielen Dank, Inga. Freut mich auch sehr, heute dabei zu sein.
Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deiner Auszeichnung. Hast du das erwartet, dass du mal Unternehmer des Jahres wirst mit deinem Startup?
Nein, also vielen Dank. Das kam sehr überraschend und ehrlicherweise war mir auch sozusagen die persönliche Aufmerksamkeit ein bisschen unangenehm, aber ich habe mich sehr über die Aufmerksamkeit gefreut, die unsere Arbeit damit zugutekommt, und die ist, denke ich, wichtig, und damit haben wir auch ein Ziel, was wir verfolgen, und es war sicher nichts, was ich geplant hatte, weder das Unternehmerdasein noch diesen Award.
Ja, also was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass du ja Arzt bist, also du hast einen medizinischen Hintergrund. Du sitzt jetzt gerade in den USA. Bist du jetzt gerade auch in den USA?
Ja, genau. Ich bin in Boston momentan.
Genau, dein Startup ist aber in Deutschland gegründet und du operierst quasi aus Boston für den deutschen Markt unter anderem, aber auch für den amerikanischen, und hast mit Juvando ein Thema angegangen, was du in deiner medizinischen Karriere als Bedarf ermittelt hast. Also du hast eine relativ, würde ich sagen, High-End-medizinische Karriere hingelegt, bevor du gegründet hast. In deiner Biografie findet sich auch Harvard Medical School, MIT. Also du warst schon so in den Spielfeldern unterwegs, wo auch die Zukunft der Medizin gemacht wird. Was macht ihr mit Juvando und warum hast du das gegründet?
Ja, das ist eine total interessante Frage. Wenn ich darüber etwas reflektiere, dann merke ich, dass es verschiedene Um- und Irrwege gab, die mich dahin gebracht haben. Primär habe ich mit Leib und Seele Medizin gemacht, habe Medizin studiert und habe meine Doktorarbeit im Bereich der Krebsforschung gemacht, im Bereich der Leukämieforschung, und war für mich immer klar, ich hatte Blut geleckt im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich ja als Arzt und Forscher mich weiterentwickeln wollte. Ich kam dann nach Boston an das Dana-Farber Cancer Institute und die Harvard Medical School. Und hier sind mir, glaube ich, einige Dinge klar geworden, die ich aber in Deutschland bereits beobachtet hatte, nämlich, dass es für Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung unglaublich schwierig ist, herauszufinden, welche neuen Therapien, wie sie im Rahmen von klinischen Studien angeboten werden, es für die individuelle Erkrankungssituation gibt. Und ich dachte ehrlicherweise, dass das vielleicht ein lokales oder auch vielleicht sogar ein deutsches Problem ist. Aber als ich hier in die USA kam und auch das Versorgungsbild in den Vereinigten Staaten aus Boston heraus, was sicher auch noch mal ein bisschen eingrenzend ist, kennenlernte, ist mir klar geworden, dass das etwas ist, was ein systemisches Problem ist und was überhaupt nicht auf Deutschland beschränkt ist. Und das ist auch das, was wir mit Juvando versuchen zu lösen, nämlich eine Navigationshilfe für Menschen mit einer Krebserkrankung zu sein, die sich personalisiert und unabhängig informieren möchten, welche Therapiemöglichkeiten es für sie in der spezifischen Situation in klinischen Studien gibt. Und möglicherweise kann man da einiges anbieten.
Ja, und wir wissen ja auch, zum Beispiel nehmen wir Deutschland als Markt, also der Zugang wirklich in die Regelversorgung von innovativen Therapien ist langwierig. Der Zugang in die Erstattung ist wirklich noch langwieriger. Und du hast ja auch eine Mitarbeiterin, die Susanna Zoter, die habe ich auch schon auf diversen Veranstaltungen getroffen, ganz beeindruckende junge Frau, die selbst an Darmkrebs erkrankt ist und tatsächlich überlebt hat, weil sie Zugang zu einer klinischen Studie hatte. Also das ist so ein Beispiel. Das heißt, ihr lebt das auch im Unternehmen. Und ja, diesen Zugang zu schaffen Und ja, sie als deine Mitarbeiterin ist ja jemand, da siehst du ja jeden Tag, wie Menschen davon profitieren können.
Ja, Susanna ist eine Inspiration, das kann ich nur bekräftigen für unsere tägliche Arbeit. Ich habe als Arzt immer wieder gesehen, dass ich habe immer an Unikliniken gearbeitet und an Unikliniken werden ja typischerweise, das sind die Orte in Deutschland, aber auch in den USA, wo klinische Studien angeboten werden. Ich habe aber gemerkt, dass es auch für mich als Arzt sehr, sehr schwierig war, obwohl ich an der Uniklinik war, meinen Patienten auch Therapiepfade zu eröffnen, die es vielleicht nicht an meiner Uniklinik spezifisch gab, weil man muss wissen, dass klinische Studien heterogen sind und dass dass es an unterschiedlichen Orten unterschiedliche Studien gibt. Und ich mache es mal ganz konkret. In Boston gibt es 4 Krankenhäuser und mehr. Und wenn man an dem einen Krankenhaus behandelt wird, dann heißt das, dass man, wenn man Glück hat, kriegt man dann halt die Studien angeboten, die am eigenen Krankenhaus angeboten werden, aber vielleicht in der eigenen Fachabteilung, aber nicht, die vielleicht auf der anderen Straßenseite sind, um das mal so ganz plakativ darzustellen. Und ich glaube, dieses Zufallsprinzip, das hat mich über 10 Jahre lang irgendwo begleitet. Ich war im Wechselbad zwischen ignorieren, nicht wahrhaben wollen und ein Stück weit auch es nicht glauben, bis ich einfach ja auch gesehen habe, dass es wirklich ein echtes Problem ist. Und dieses Zufallsprinzip, das wollen wir ändern. Es darf nicht zufällig sein, ob man als Patientin oder Patient an einer klinischen Studie teilnimmt oder ob man davon erfährt. Das muss etwas sein, was strukturiert ist und was möglichst auch allen Patienten gleichsam zugänglich ist.
Wie macht ihr das genau? Und also da können wir einmal einsteigen und dann würde ich aber gerne auch noch mit dir darüber sprechen, wie wir zukünftig eigentlich an neue Medizin kommen, weil dieses Konstrukt, man macht lange klinische Studien, ist ja eigentlich für das Zeitalter, in das wir gerade eintreten, auch durch Big Data, durch künstliche Intelligenz, durch Sequenzierung, nicht mehr so richtig zeitgemäß. Also wir kommen in ein Zeitalter der personalisierten Medizin, wo eigentlich jedes Medikament eigentlich eine Studie braucht, wenn es verabreicht wird, so in so einem Mini-Format. Vielleicht können wir da einmal starten, wie ihr das heute macht und auch wie du da die Zukunft gestalten wirst. Und da macht sich ein ganz großes Feld wirklich auf von Innovation, wenn man über Studien spricht.
Ja, absolut. Also vielleicht, ich versuche es kurz zu halten, wie wir es machen. Wir sind überzeugt davon, dass das sinnvolle Zusammenspiel zwischen Technologie, Digitalisierung und wirklich echter menschlicher Zuwendung und Empathie extrem entscheidend ist. Das ist auch die ärztliche Vision, die wir leben. Ich habe die Firma nicht alleine gegründet, sondern zusammen mit einem langjährigen Freund und Mentor, würde ich sagen, der mich auch im Rahmen meiner Doktorarbeit begleitet hat. Das ist Benjamin Hanfstein. Und wir möchten diese verschiedenen Komponenten zusammenbringen. Also ganz konkret, das ist, was ich damit meine, ist, dass wir Menschen wirklich an die Hand nehmen. Und das heißt, dass sich Menschen niederschwellig an uns wenden können übers Internet. Also ganz einfach gesagt, wir haben ein Kontaktformular. Man kann uns aber auch anrufen tatsächlich. Und dieser erste Kontakt, der endet dann aber auch sozusagen, also dieser digitale Funnel endet, wenn das Kontaktformular genutzt wird, durch einen Rückruf. Wir rufen die Menschen persönlich zurück. Wir haben einen Patientenservice, der ja, in einem ersten Gespräch mit den Patienten einfach das Vorgehen erläutert, auch nochmal versucht zu verstehen, in welcher Situation die Menschen sich gerade befinden. Und das machen wir aus 2 Gründen ganz bewusst. In einer Situation, wo man mit dem Rücken zur Wand steht, braucht man Vertrauen und das möchten wir herstellen, indem wir mit den Menschen sprechen. Und gleichzeitig machen wir das auch, um den ganzen Vorgang, also so eine klinische Studie, eine Teilnahme an einer klinischen Studie, das ist eine Odyssee. Und wir möchten einfach auch früh den Menschen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen und sich darüber gewahr zu werden, wie das konkret aussieht. Dann ist es so, dass wir basieren auf den medizinischen Behandlungsergebnissen, die Patienten mit einer Krebserkrankung haben, wirklich ein sehr personalisiertes Matching durchführen. Das ist inzwischen nicht mehr manuell und händisch alles, aber onkologisch supervidiert. Wir haben einige Ärzte, die bei uns arbeiten. Also auch da wieder das Zusammenspiel zwischen Software und zwischen IT und wirklich echtem Mensch. Das ist aufwendig, aber das ist aus unserer Sicht sehr sinnvoll, weil nur wenn man das richtig macht, bringt es auch jemandem was. Mhm. Und in dem letzten Schritt ist es so, dass wir dann eine personalisierte Studienübersicht zusammenstellen. Also das ist dann wirklich so eine Art Bericht, der dann an die Patienten geschickt wird. Das geht dann wieder digital, weil das einfach ist und jeder das dann auch gleich hat. Und das wird dann aber ärztlich besprochen. Wir lassen die Menschen da sozusagen auch nicht alleine, sondern jeder Patient, der dann sozusagen einmal hat suchen lassen, dem wird das dann ärztlich erklärt. Das ist ja Zeit und Zuwendung ist ja ein hohes Gut in der Medizin und gerade in der Onkologie, wo auch die sprechende Medizin extrem wichtig ist. Etwas, was uns sehr wichtig ist als Unternehmen und wofür wir auch einstehen. Und genau, und in dem letzten Schritt, falls dann die Patientinnen und Patienten sich tatsächlich näher informieren möchten oder sich gar für eine klinische Studie entscheiden, helfen wir auch wirklich bei der Kontaktaufnahme mit dem Studienzentrum. Also wir versuchen das wirklich zu Ende zu denken. Menschen wollen in einer schwierigen Lebenssituation sich nicht allgemein über klinische Studien informieren. Das ist kein Wikipedia, das wir sind, sondern sie wollen wissen, was gibt es für mich? Ja, ich stehe mit dem Rücken zur Wand und ich habe die und die Erkrankung mit den und den molekularen und sonstigen Veränderungen. Und das kann man sehr weit auffächern. Das ist auch sehr komplex geworden inzwischen. Du kannst dir vorstellen, es gibt sehr viele Krebserkrankungen, die wieder sehr viele Unterschubladen haben. Und so eine Studie sucht man sich nicht aus wie ein Urlaub, sondern man muss eben wissen, welche passen denn zu der eigenen Erkrankung. Und da muss man im Prinzip ja größere Checklisten in Anführungszeichen abgleichen.
Vermittelt ihr zum Beispiel auch Patientinnen und Patienten ins andere Länder, also jetzt von Deutschland zum Beispiel in die USA oder UK oder you name it?
Ja, ist eine super Frage. Also das in China, nein, genau. Und ich muss das Ausland auch ein bisschen vielleicht eingrenzen. Ich erkläre es aber auch gerne. Also Juvando arbeitet inzwischen in der gesamten Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das macht Sinn sprachlich, aber das macht auch Sinn, weil es geografisch natürlich erreichbar ist. Wir haben letztes Jahr auch im Benelux, in der Benelux-Region begonnen, also Belgien, Niederlande, Luxemburg. Und da macht es auch wieder Sinn, sozusagen das als einen Raum zu sehen. Grundsätzlich ist es so, dass wir immer lokal suchen. Lokal heißt, also wir suchen in Deutschland überregional und versuchen dann für die Patientinnen und Patienten Studien im Bundesgebiet zu finden. Natürlich kommt es vor, dass jemand aus Aachen sich an uns wendet und dann ist der Benelux-Raum vielleicht sogar näher als das nächste deutsche Studienzentrum. Ja, in so einer Situation macht das Sinn, das auszuweiten. Es macht in der Regel keinen Sinn aus unserer Sicht, Patientinnen und Patienten über den Ozean zu schicken, weil Menschen mit einer Krebserkrankung meistens sehr krank sind und eine Studienteilnahme auch bedeutet, dass man viele Untersuchungen hat, häufig einfach auch ans Krankenhaus oder das Studienzentrum gebunden ist. Und so ein Wechsel des Gesundheitssystems, der ist nicht so trivial. Ja? Also gerade in der Onkologie ist es nicht so eine One-Time-Sache, sondern man muss einfach die gesamte Versorgung sicherstellen. Und das ist in der Regel in Deutschland ausreichend. Also das ist nicht nur ausreichend, das ist sehr gut machbar, weil es sehr viele Studien in Deutschland gibt, über 800 momentan, nur in der Onkologie. Und ehrlich gesagt, das sind ja alles großteils internationale Studien, das heißt Dinge, die in Deutschland angeboten werden oder die Dinge, die in Deutschland angeboten werden, sind gerade was in Europa betrifft, Deutschland hat da die meisten Studien, man sagen in der Onkologie und USA hat natürlich noch mehr Studien, aber das ist oft im frühphasigen Bereich und also in der Phase 1 und insofern ist das alles, was später dann Phase 2, Phase 3 kommt, auch meistens in Deutschland vertreten und das heißt, man kann den Patienten hier glücklicherweise immer ein sehr gutes Angebot machen.
Ja, okay. Und das heißt, bevor wir jetzt zu dem ganzen Thema personalisierte Medizin kommen, um da nochmal einzutauchen, ihr werdet bekannt wahrscheinlich über onkologische Zentren, über Onkologinnen, Onkologen, die niedergelassen sind, die kennen euch dann und empfehlen euch und wahrscheinlich auch Selbsthilfegruppen oder wie kommt ihr an die Patientinnen und Patienten und auch an die Ärztinnen und Ärzte, weil die spielen ja auch eine total wichtige
Rolle,
sich im Vertrauen, in der Vertrauens-
Absolut. Ja. Absolut. Also die ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sind uns extrem wichtig als Partner, auch im niedergelassenen Bereich. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn du fragst, wie erfahren Patientinnen und Patienten von uns und unser Ziel ist es ja, den Zugang zu Informationen, zu klinischen Studien zu demokratisieren und da ist tatsächlich das Internet, also das ja aus unserer Sicht der größte Hebel. Das heißt, die Menschen finden uns primär im Internet, also über die verschiedenen Suchmaschinen, über Social Media. Wir haben einen Patientenkanal über Instagram für die verschiedenen Erkrankungen, die man in der Onkologie eben so hat und kennt, worüber man uns finden kann. Wir haben Krankenversicherungskooperationen, worüber man sozusagen uns auch nutzen kann. Also und natürlich die Selbsthilfegruppen, das ist sehr, sehr wichtig, was du auch angesprochen hast. Wir haben Partnerschaften, das sind unentgeltliche Kooperationen mit verschiedenen Selbsthilfegruppen, die durch echtes Vertrauen entstanden sind, weil uns Menschen genutzt haben, davon profitiert haben und uns dann weiterempfehlen. Und das sind also, es ist eine Mischung, ein Blumenstrauß von verschiedenen Wegen, die man zu uns findet, ja.
Wir kommen zu dem ganzen Thema personalisierte Medizin, denn wir wissen ja in der Onkologie, dass wir eigentlich ja diese onkologische Erkrankung, die immer eine komplexe Erkrankung ist, in der Vergangenheit so ein bisschen, sagen wir, falsch gedacht haben. Wir haben das auch heute noch, dass wir Medikamente haben, die für Lungentumore zugelassen sind, die aber für eine bestimmte Tumorbiologie wirken und dann auch für Tumore, die irgendwo ganz anders im Körper auftauchen. Aber unser System gibt das so aktuell nicht so her, dass wir eigentlich diese neue Perspektive, die wir gewonnen haben durch Wissenschaft, da auch, dass die sich widerspiegelt, in dem, wie wir Medikamente zulassen, wie wir die verabreichen. Also das ist wirklich alles extrem im Wandel. Und dazu ist es ja auch total wichtig, dass Studien durchgeführt werden. Und teilweise ist es so, dass Patientinnen und Patienten ja nur über Studien und über Off-Label-Use überhaupt den Zugang finden zu moderner Medizin. Das heißt, dieses ganze Studienthema ist wie so ein paralleler Arm eigentlich in der Versorgung geworden, in der Onkologie. Ja, und ermöglicht einfach den Zugang zu innovativen Therapien. Wie verändert sich das ganze Studienbusiness aus deiner Sicht durch diese neuen Möglichkeiten?
Das ist eine komplexe Frage. Ich versuche sie so ein bisschen für mich zu strukturieren. Also es ist so, dass, wie du richtig sagst, wir kommen historisch aus dem Verständnis von Organkrebserkrankungen, gerade auch in Deutschland. Das heißt, ein Tumor tritt halt in der Lunge, im Darm, im Hirn, in irgendeinem Organ auf der Haut. Und unser Verständnis ist dann behandelt man im Prinzip diesen Tumor, der spezifisch für das Organ ist. Und man hat lange ja primär durch die Chemotherapien ja unabhängig der Biologie einfach mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Das hat sich gerade durch die Sequenziermöglichkeiten, durch das Human-Genom-Projekt, das HUGO, was auch übrigens hier federführend aus Boston geleitet wurde weltweit, eigentlich erst in den letzten 20, 25 Jahren wirklich geändert, dass wir durch die Entschlüsselung des Genoms in der Lage sind, die Biologie einer Erkrankung in den Vordergrund zu stellen, unabhängig davon, von welchem Organ der Tumor kommt. Ich mache das mal konkret an einem Beispiel Lungenkrebs. Die verschiedenen Unterformen des Lungenkrebses, bestimmt durch die Treibermutationen, die schlüsseln letztlich diese Organbiologie sehr weit auf, und diese verschiedenen Unterformen haben eigentlich oft gar nicht so viel miteinander gemein, außer dass sie halt in der Lunge auftreten, ja, und auch die Überlebensraten und das Ansprechen und die Therapien sind total unterschiedlich, und ein Mensch mit Lungenkrebs eben ja nicht weiß, welche Treibermutationen oder ob er diese hat und dann im Prinzip ja allgemein in der allgemeinen Schublade behandelt wird, dann ist das einfach ein riesiger Irrtum, der heute vermeidbar ist. Also ja, das heißt, man ist noch nicht so weit, dass man jetzt alles nur ganz spezifisch am Signalweg einer Erkrankung entlang behandeln kann. Schön wäre es. Ich glaube, dahin geht aber die Zukunft der Präzisionsonkologie. Aber wir sind schon weitergekommen, dass man versucht, eben eine Erkrankung in Unterform aufzuschlüsseln und dann auch entsprechend zu behandeln, egal wo sie, in welchem Organ sie letztlich auftritt.
Diese neue Art der Präzisionsonkologie, das ist ja wahrscheinlich das, was ihr gerade auch in Studien viel habt in der Onkologie, oder? Das macht wahrscheinlich einen Großteil aus.
Ja, noch nicht einen Großteil leider, aber zumindest ein Drittel, also sehr signifikant. Okay. Das heißt, wir sprechen da von Biomarkerstudien oder klinischen Studien, die ja ein bestimmtes Gewebemerkmal benötigen. Nicht alles ist Sequenzierung, manchmal sind es Gewebemerkmale, die man aus einer Untersuchung des Tumorgewebes heraus entnimmt. Und das ist richtig. Also deswegen ziehen wir auch in das Studienmatching auch die ganzen Pathologiebefunde und Sequenzierungsbefunde heran, weil sie oftmals einen entscheidenden Einfluss auf die Studienauswahl haben können.
Werbung. Unser Werbepartner Dr.Lib ist Marktführer für die Online-Buchung und Organisation von Arztterminen in Praxen und Krankenhäusern in seinen Kernmärkten Frankreich, Deutschland und Italien. Mit seiner Software begleitet Dr.Lib 340.000 Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitsfachkräfte in Europa. Probiert es aus und organisiert eure Arzttermine digital unter www.drlib.de oder in der Dr.Lib-App. Werbung Ende.
Also ich finde es enorm spannend, weil das ja wirklich auch nochmal ganz neue Kompetenzen erfordert, eigentlich von allen Akteuren. Das heißt, ihr könnt in so einem Fall auch dabei unterstützen, diese neue Art der Medizin in die Onkologie rein zu kommunizieren, weil das ist ja auch ein Riesenshift. Und ich mache da ja auch gar kein Geheimnis draus, dass ich schon mal eine onkologische Erkrankung selbst hatte. Mhm. Und ich hatte wirklich vor ein paar Jahren mal meinen Onkologe gefragt, was Gen- und Zelltherapie sei, weil ich da gerade an so einem Startup gearbeitet habe. Da ist mir so ein bisschen die Kinnlade runtergeklappt und ich dachte, was, das kann doch jetzt nicht wirklich eine ernst gemeinte Frage sein. Dann ging mir aber auf, wie weit diese Themen so in der Praxis dann doch entfernt sind von dem, was in der Wissenschaft gerade passiert, in klinischen Studien passiert, in der Pharmaforschung. Und das ist wahrscheinlich auch ein Nebeneffekt von eurer Arbeit, dass ihr auch diese Innovation ein bisschen in die Breite transportiert, oder?
Ja, wir sehen es als unseren Auftrag auch an, über medizinische Forschung und über den Stand der Forschung zu informieren, unabhängig davon, ob sich jemand für oder gegen eine klinische Studie entscheidet. Also das Wissen ja eben an die Patienten zu bringen, die oftmals ja, bevor sie krebskrank wurden, eigentlich wenig Gesundheitskompetenz sich aneignen mussten und dann auf einmal so ganz speziell. Und wie du sagst, das Wissen verdoppelt sich in der Medizin in einer rasenden Geschwindigkeit. Es war jetzt gerade der ASCO, der amerikanische Krebskongress hier in Chicago. Und für mich auch inzwischen Herausforderung, ja, einfach den Überblick zu behalten. Und insofern, das ist extrem schwierig, aber es ist extrem wichtig deswegen, dass man einfach sehr auf dem Laufenden ist und auch versucht, da in die breite Gesellschaft zu informieren.
Ja, lass uns doch mal über euer Geschäftsmodell sprechen, denn das interessiert mich auch. Ich weiß, dass ihr natürlich, klar, ganz viel mit pharmazeutischer Industrie kooperiert und da ein Geschäftsmodell habt, dass ihr für die quasi als Rekrutierungspartner funktioniert. Wie geht das genau?
Es ist wichtig zu erklären, dass um dieses Problem zu lösen, nämlich Patientinnen und Patienten über Studien zu informieren, muss man mit verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten. Darunter fällt die pharmazeutische Industrie, die Forschende muss man auch sozusagen noch mal ein bisschen betonen, ganz ausdrücklich, weil das diejenigen sind, die zum überwiegenden Großteil, es gibt auch akademische Studien, die wir auch genauso gut abbilden, aber zu 80% werden klinische Studien in der Onkologie von Unternehmen durchgeführt, die ja diese Wirkstoffentwicklung letztlich vorantreiben bis hin zur Marktreife. Das heißt, wenn man über klinische Studien Bescheid wissen will, muss man letztlich auch sich an die Quelle wenden und das ist unter anderem eben die forschende Pharmaindustrie. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Akteure, also es gibt noch akademische Zentren, die Studien durchführen. Das sind die großen Krankenhäuser und Praxen, die Studien anbieten, die einen Nutzen natürlich davon haben, weil sie oft diejenigen sind, die ein hohes Interesse und auch das Angebot haben, Patienten sozusagen ja mit diesen neuen Medikamenten und Wirkstoffen zu versorgen. Und dann gibt es noch einen dritten Akteur, das sind die Krankenversicherungen, die natürlich einen großen Auftrag auch in der Versorgung haben, die aber auch ein Interesse daran haben, dass die Versorgung möglichst gut und optimal ist und auch gesundheitsökonomisch kosteneffizient ist. Und gerade in der Onkologie heißt das im Bereich klinischer Studien, dass im Prinzip durch eine Studienteilnahme eigentlich alle ein Stück weit gewinnen. Der Patient, die Patientin bekommt Zugang zu den neuesten Therapiemöglichkeiten und bekommt auch eine sehr engmaschige Betreuung, weil in Studien man ja auch sehr engmaschig durch die Spezialisten betreut wird. Zweitens, die Branchenindustrie hat das Ziel, die Zeit der Entwicklung zu kürzen. Das ist etwas, was extrem kostenaufwendig ist, wenn eine Studie anstatt 8 oder 10 Jahre eben in 6 Jahren vielleicht schon zur Vollendung kommt, dann sind das ja wahnsinnige Entwicklungs- und Forschungskosten, die auch damit eingespart werden könnten. Und es liegt ja nicht daran, dass es zu wenig Patientinnen und Patienten mit einer Krebserkrankung auf der Welt gibt oder in Deutschland, sondern das Problem ist, dass man nicht voneinander weiß, einfach, dass das einfach nicht richtig aufeinander ja, abgestimmt ist. Und das heißt, die haben ein Interesse daran, dass das besser funktioniert und die Patientinnen und Patienten einfacher in Studien teilnehmen können. Und kurz nochmal zur Industrie. Unsere Suche ist unabhängig. Das heißt, wir matchen grundsätzlich in alle Studien, unabhängig davon, ob wir jetzt eine Kooperation mit einem bestimmten Unternehmen haben oder nicht. Was sehr wichtig ist, ist, dass wir durch die Zusammenarbeit mit den forschenden Arzneimittelunternehmen relevante Informationen erhalten, damit wir dieses Matching einfach sehr genau personalisieren können. Also das sind eben diese Ein- und Ausschlusskriterien, von denen ich vorhin sprach. Letztlich stellen wir eine Infrastruktur, wie Patientinnen und Patienten in Studien kommen und auch davon erfahren können, was es für sie gibt. Aber wir sind nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflussend, was jetzt eine bestimmte Studie betrifft. Also die Auswahl der Studie, das ist etwas, was Patientinnen und Patienten mit ihren Ärzten und mit ihren Studienärzten am Zentrum besprechen.
Ja, okay. Das ist total spannend, weil das ist ja ein relativ straightforward Use Case. Ne? Es gibt auch einige Wettbewerber, die ihr habt. Aber ihr seid schon so mit eines der erfolgreicheren Startups. Ne? Wo steht ihr gerade? Also ihr habt natürlich Risikokapitalgeber im Unternehmen.
Nein, haben wir nicht. zu der Überraschung. Wir haben bis heute keinen einzigen Cent Risikokapital gebraucht, sondern haben diese Idee, man spricht ja von Bootstrapping, im Prinzip mit 25.000 Euro gestartet und haben da auch nichts mehr nachgelegt, sondern sind glücklicherweise organisch gewachsen durch die Validierung am Markt. Das heißt, wir haben das Glück gehabt, dass wir früh die ersten Partner und Kunden gewinnen konnten, nämlich mit den Versicherungen und den forschenden Arzneimittelunternehmen, und dass ich das sozusagen auch tragen konnte bzw. auch wachsen konnte.
Ja, Wahnsinn. Das heißt, ihr habt wirklich mit so einem händischen Matching-Service dann angefangen und dann angefangen, da die ersten Revenues zu generieren.
Ja, genau, so ist es, ja.
Und dann von dort aus gut gewirtschaftet.
Ja, also gut wirtschaften ist für mich auch so jemand, der aus der Wissenschaft kommt, letztlich die Hypothese getestet und letztlich validiert, dass das Problem ein echtes Problem ist und auch, dass das ein wirtschaftlich relevantes Problem ist. Und ich glaube, diese Seilenden konnten wir glücklicherweise zusammenbringen. Also wir haben mit den meisten der Top 10 Pharmaunternehmen, die klinische Studien in Onkologie durchführen, eine Zusammenarbeit, und ja, auch dadurch konnten wir über die Zeit einfach sehr gut wachsen. Wir haben das über Deutschland hinaus dann auch begonnen zu erweitern, wie ich vorhin erwähnte, in die Nachbarländer, und sind jetzt dabei, uns Richtung USA zu internationalisieren, weshalb ich auch momentan in Boston bin.
Und wie würdest du jetzt so den Sprung zum amerikanischen Markt das gut beschreiben? Also wie ist das für euch? Wie geht ihr da vor? Ist das grundsätzlich komplett anders, oder?
Nein, also das ist nicht ein genau gleiches Gesundheitssystem wie unseres. Es ist in vielen Belangen auch deutlich schlechter, muss man sagen, was jetzt die allgemeine Teilhabe an oder Zugang zu Gesundheit, Zugang zur Medizin für die meisten Menschen betrifft. Nichtsdestotrotz ist es so, dass die USA mit Abstand das Land sind, was die meisten klinischen Studien auf der Welt durchführt. Und gerade in einem Land, wo nicht jeder einfach Zugang zu den neuesten Medikamenten hat, die zugelassen sind, sind klinische Studien für Patientinnen und Patienten hier nochmal, haben sie nochmal einen anderen Stellenwert, weil sie oft einfach der einzige Weg sind, überhaupt an eine vernünftige, evidenzbasierte Medizin zu gelangen, ohne dass man, ich sag mal, in die Privatinsolvenz rutscht. Ja. Und das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt. Der zweite Punkt ist, dass die USA natürlich auch die vierfache Bevölkerung von Deutschland haben. Das heißt, es gibt einfach auch sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten, die das gleiche Problem haben wie in Deutschland. Das ist ja kein lokales Problem, und insofern ist der nordamerikanische Kontinent, auch mit Kanada, ein wichtiges Land, wo wir auch hoffentlich Impact haben können für Patientinnen und Patienten. Ja,
ja, ich drücke euch die Daumen. Ich bin auch jetzt gerade immer noch total beeindruckt davon, dass ihr das komplett gebootstrapped habt, weil das ist natürlich super spannend, weil das gibt euch natürlich auch wahnsinnig viel Freiheit zu operieren. Und das ist so spannend, weil wir hatten ja vor ein paar Jahren wirklich so den Run auf alles, was digital ist im Gesundheitskontext. Das hat sich jetzt wieder so ein bisschen abgeflaut, und wir sehen, dass ganz viele Geschäftsmodelle auch wieder verschwinden, weil einfach, weil es dann doch sehr, sehr schwierig ist mit dem Marktzugang. Ja. Was glaubst du, warum ist das bei euch so erfolgreich? Weil es wirklich einfach ein Produkt ist, was es ja eh schon, also was eh gebraucht wird, also wo der Bedarf klar ist und wo auch klar ist, wer dafür was bezahlt?
Ich glaube, du sagst, dass Inga, also das Problem ist echt und es ist groß. Also diese zwei Dinge sind sehr wichtig. Das mag trivial klingen, aber der Need für Patientinnen und Patienten, Zugang zu der neuesten Therapie zu bekommen, der ist echt in der Onkologie. Das ist halt ein echtes Problem. Und das Problem ist einfach auch dadurch validiert, dass wir so viele Jahre in der Onkologie als Gründer oder als Ärzte damals gearbeitet haben. Und das ist kein Problem, was ich alleine habe, sondern wenn du in die Ärzteschaft rausfragst, und dann ist das etwas, was tagtäglich ein Problem ist. Und gleichzeitig hast du es auch gesagt, die Medikamentenentwicklung, Covid war eine Blaupause. Wir haben in einem Jahr geschafft, ein Medikament, einen Wirkstoff zur Marktreife zu bringen, nämlich oder mehrere, die Impfstoffe. Das schaffen wir in der Onkologie leider noch nicht. Das ist deutlich komplexer. Da sind auch die biologischen Mechanismen komplexer. Aber das zeigt natürlich auch, also 10 Jahre versus ein Jahr, das Potenzial, wie man auch die Medikamentenentwicklung grundsätzlich beschleunigen kann und auch hoffentlich in der Zukunft wird. Und insofern, es ist auch ein echtes wirtschaftliches Problem oder eine Herausforderung. In den USA spricht man ja immer von Herausforderungen, dass man diese Entwicklungszeit verkürzt und dann auch damit den Patienten die Medikamente auch früher zur Verfügung stellen kann.
Absolut, ja. Ich finde, das Thema wird uns wahrscheinlich noch lange, lange begleiten, ja, weil wir einfach auch die große Herausforderung haben, diese ganze Innovation in den Markt reinzukriegen, die jetzt entsteht. Also ich hatte gerade einen Podcast mit der Chantal Friebertshäuser zum Beispiel von Moderna, die ja irgendwie 40 verschiedene Produkte in der Pipeline haben über ihre KI-Plattform, wo sie Milliarden investiert haben. Sind das auch Unternehmen, arbeitet ihr mit denen auch schon an klinischen Studien, also mit so mRNA-Herstellern?
Ja, also sind wir auch schon dabei. Es ist so, dass Moderna zum Beispiel oder auch andere, aber ich kann das jetzt sagen, das ist in keinster Weise verfänglich, ja momentan gerade dabei ist, der Firma Merck oder MSD in Phase 3 wurde beim ASCO auch gerade gezeigt, für das Melanom, also Impfstoff plus Immuntherapie beim metastasierten Melanom, also beim fortgeschrittenen Melanom, die eine Wirksamkeit zeigt. Und ich glaube, diese Konzepte, BioNTech versucht Ähnliches in einer anderen Konstellation beim Lungenkrebs und bei anderen Tumorerkrankungen. Also genau, die Impfstoffe sind da auf dem Vormarsch. Aber ich glaube, auch da muss man wiederum, da ist der Wissenschaftler in mir auch, man muss differenzieren. Ne? Es kommt sehr auf die Erkrankungen an. Es gibt Erkrankungen, die werden besser darauf ansprechen als andere. Und man muss einfach der Biologie folgen. Und das ist deswegen eine interessante Zeit.
Ja, finde ich auch. Also enorm spannend und auch natürlich herausfordernd für alle. Ja, also wir sprechen ja gerade viel darüber, dass sich die Versorgung konsolidiert. Wir sprechen über Zentren in Deutschland, über Krankenhäuser, was passiert mit denen. Und das ist ja auch eine Herausforderung, die Kommunikation. Vielleicht magst du mir noch mal ganz kurz, wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, wie ihr zu den Ärztinnen und Ärzten kommt, wie ihr über Patienten geht. Und ich würde gerne noch mal wissen, wie du das in der Zukunft siehst, also wie, du bist ja selbst auch Arzt, ne? Wie schafft man das, da wirklich auch Schritt zu halten?
Ja, also für mich, wir versuchen die Prämisse zu leben, dass wir für Patienten primär eine Stütze sein möchten, die sehr gerne auch Ärzte nutzen können, aber wenn ich krank bin als Mensch, dann habe ich das größte Interesse daran, dass sich daran was ändert. Und auch wenn ich tolle Ärzte habe, ein Stück weit spricht man ja heute auch von dem informierten Patienten, der leider noch immer mehr Vision als Realität ist, aber zumindest, glaube ich, helfen solche Angebote wie das unsere, dass noch mehr Menschen sich einfach informieren können, wenn sie das möchten. Nicht jeder will es, aber informierte Patienten leben auch einfach länger. Das heißt, wir sind primär daran gerichtet oder haben uns ausgerichtet, dass wir für Patienten ein niederschwelliges Angebot machen. Ja, das heißt, also wir werden auch primär von Patienten genutzt. Nicht von Ärzten primär, sondern von Patienten. Aber wir arbeiten sehr eng dann im Laufe der Studiensuche mit den Ärzten zusammen, weil das einfach sehr sinnvoll ist und weil die Ärzte gebraucht werden, um die Patienten ganzheitlich zu betreuen. Und das können nicht wir alleine machen. Genau, das ist, glaube ich, etwas, was für mich sehr wichtig ist.
Das unterschreibe ich zu 100%. Und ich wünsche euch super viel Erfolg dabei, den amerikanischen Markt jetzt auch zu erobern. Bin immer noch total beeindruckt, dass ihr komplett gebootstrapped habt. Das war mir nicht bewusst. Ich habe was zu eurer Finanzierung gesucht, aber habe nichts gefunden. Jetzt weiß ich, warum. Ja, das ist auch möglich, wenn man gut wirtschaftet und fokussiert anfängt. Also tolle Sache. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir. Und wir sehen uns sicherlich auf einigen Konferenzen in nächster Zeit wieder. Du bist ja sehr umtriebig und ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Vielen Dank, Inga. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.